Hier ist Inside AEV, der Radio-Fantasy-Panther-Podcast mit Marki und Ulle.
Präsentiert von Dr. Merck, Zahnärzte und Dentallabor in Augsburg und offizielle Mannschaftsärzte der Augsburger Panther.
Habe dere wieder eine neue Folge vom Panther-Podcast auf Radio-Fantasy. Ich bin der Marki und er ist... Wie sich der Pucksport in den letzten Jahrzehnten verändert hat und wie ein Profi den aktuellen Hype ums Eishockey eigentlich so wahrnimmt, das erfahrt ihr in der heutigen Folge.
Habe die Ehre, der Ulle hat sich mal wieder Zeit genommen für mich, um mit mir eine neue Folge vom Panther Podcast aufzuzeichnen. Servus Ulle.
Hallo, grüß dich, hi.
Ulle, ich mag heute ein bisschen mit dir über das Thema Eishockey im Wandel der Zeit sprechen. Also wie war Eishockey früher, wie hat sich so heute verändert? Fangen wir mal an, allgemein vom Sport. Also du hast ja erzählt letztes Mal, dass dein Vater früher auch schon Eishockey gespielt hat und du hast bestimmt seine Spiele damals verfolgt. Wie hat sich das Thema Eishockey seither verändert?
Ich bin ja jetzt auch schon selber ein paar Jahre aktiv dabei und einfach aus meiner Sicht zu sprechen, was ich in meinen ersten Profijahren erlebt habe und zu dem, wie sich's bis heute verändert hat, ist das Spiel viel, viel schneller geworden. Es ist wesentlich athletischer geworden. Alle Jungs, die 22, 23, 24 Jungs, die im Kader sind, in allen Vereinen in der Liga sind, athletisch, alle topfit, sind im Kraftraum sehr, sehr gut ausgebildet, haben sich taktisch weiterentwickelt. Also das kann man mit dem Eishockey vor 10, 12 Jahren gar nicht mehr vergleichen. Weil die Spieler nicht mehr so verletzungsanfällig sind, weil viel mehr in den eigenen Körper investiert wird und sich das am Ende des Tages auch auf das Spiel auswirkt, auf die Geschwindigkeit des Spiels, auf die Athletik des Spiels. Und von daher würde ich sagen, ist das eigentlich so die größte Veränderung, die der Eishockeysport die letzten Jahre mit sich gebracht hat.
Kannst du ein bisschen was erklären, wie das früher ausgeschaut hat, zum Beispiel als du noch jung warst, beziehungsweise als vielleicht dein Vater noch gespielt hat? Wie gesagt, also die hatten ja nicht diese Vorbereitungen, die hatten ja nicht diese Trainings, die ihr jetzt habt. Wie war das früher Eishockey? Haben die da das Thema, sind die das lockerer angegangen? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube nicht, dass die das Ganze lockerer gesehen haben, aber es ist einfach so, auch der Technik ein bisschen geschuldet. Du kannst heute jeden Spieler scannen, du kannst dir alle Clips anschauen. Das waren einfach Sachen, die früher nicht gang und gäbe waren. Heute hast du Videomaterial noch und nöcher von jedem Spiel, kannst einzelne Szenen, Sequenzen rausschneiden. Das war früher einfach gar nicht gegeben, weil keine bis kaum TV-Übertragungen stattgefunden haben. Es wurden die Spiele nicht gefilmt und aufgezeichnet. Somit kann man sich heute nach dem Spiel zusammensetzen mit dem Trainer oder mit dem Co-Trainer, kann sich alle Clips anschauen, kann Start und Stopp drücken, Sachen zurückspulen, dass man einfach sagt, okay, guck mal, wie du hier in den Zweikampf gegangen bist, wie du dich hier defensiv bzw. offensiv verhalten hast. Muss man eventuell anders arbeiten. Dann sind die Trainer ganz anders geschult. Also die können eine Mannschaft taktisch viel, viel besser einstellen. Dann lernen natürlich auch Sporttrainer aus der Geschäftswelt, wie es geht oder was es heißt, ein Team zu führen. Vielleicht die richtigen motivierenden Sätze zu finden oder auch mal einen Spieler vielleicht einfach mal 3-4 Tage in Ruhe lassen oder auch mal einen Spieler zu sich nehmen und den vielleicht auch mal in den Arm zu nehmen oder auch mal mit dem abklatschen oder was Privates besprechen. Solche Sachen sind auch sehr, sehr wichtig. Die Spieler an sich sind auch intelligenter geworden. Früher war es so, dass man vielleicht als Trainer öfter mal draufgehauen hat oder die Spieler angeschrien hat. Und heute wollen die Spieler Antworten haben, die wollen, die hinterfragen Sachen auch, die gehen mit dem Trainer in die Diskussion und möchten dann wissen, wieso wir so oder so verteidigen. Also die wollen Lösungen vom Trainer hören und nicht einfach die Antwort, weil es so ist, weil wir das hier so machen, sondern somit würde ich sagen, dass nicht nur die taktische Schulung der Trainer heutzutage viel besser ist, wo sich auch Vereinstrainer mit den Nationaltrainern austauschen, wo es Kooperationen gibt von DEL-Teams und NHL-Teams, also wo DEL-Teams auch NHL-Teams besuchen können, von denen lernen, denen über die Schulter schauen können. Also solche Sachen gab's früher einfach nicht. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter ins Detail geht und sieht, dass die meisten oder sehr, sehr, also die meisten Teams haben Ernährungscoaches, haben Mentalcoaches mittlerweile mit an Bord. Jedes Team hat einen bis zwei Athletiktrainer. Also da sieht man, was da für eine Apparatur momentan oder in der heutigen Zeit angeschmissen wird, um das Bestmögliche und das absolute Maximum aus seinen Spielern rauszuholen. Und das sind einfach Sachen, die gab es früher noch nicht. Ich glaube, ob es den Beruf des Ernährungsberaters vor 15 Jahren überhaupt schon gab oder wenn jemand gekommen ist und gesagt hat, ich möchte ein Eishockey-Team als Athletiktrainer unterstützen, da bist du auch vom Hof gejagt worden. Aber jetzt weiß man einfach, dass die tägliche Arbeit im Kraftraum mindestens genauso wichtig ist wie die tägliche Arbeit auf dem Eis. Weil wenn ich einen Spieler habe, der fit ist und der für mich 52 Spiele marschieren kann, ist mir das wichtiger, als wenn ich einen habe, der unfit ist, zwar vielleicht bessere Hände hat oder einen besseren Torriecher, aber den ich halt nur 25 Spiele in der Saison zur Verfügung habe, weil er die andere Zeit einfach verletzt ist, weil er nicht fit ist oder das Tempo nicht gehen kann. Ich glaube, das sind so die gröbsten Veränderungen, die so rund um den Eishockeysport die letzten Jahre passiert sind. Und dass einfach Vereine das nötige Kleingeld jetzt auch in die Hand nehmen, um sich so eine Unterstützung, wie es jetzt auch ein Mentaltrainer ist, was unglaublich wichtig ist, weil wir sprechen ja immer noch von Menschen. Also klar sind wir alle Eishockeyspieler, aber du bist auch ein Mensch. Und dass du nicht deine Probleme wie eine Jacke an der Garderobe ablegen kannst, ist, glaube ich, auch normal. Wenn ich weiß, mein Kind liegt zu Hause krank mit 40 Fieber oder ich habe vielleicht gerade das ein oder andere Problem, vielleicht einen Nachbarschaftsstreit oder was es auch immer sein mag. Und dann ist es halt unglaublich wichtig, auch den Kopf frei zu kriegen, damit ich dann 3x20 Minuten wirklich meine Leistung abrufen kann und ich nicht mit Nebenschauplätzen beschäftigt bin. Also von daher ist es echt top, dass Vereine auch in solche Sachen eben investieren, wo wir Spieler dann unglaublich von profitieren und eben natürlich auch der ganze Eishockeysport, die Fans, weil sie tolle, actionreiche Spiele sehen, die taktisch besser werden, die schneller werden, die ja vielleicht auch hoffentlich irgendwann wieder torreicher werden. Und das würde ich als somit die größten Veränderungen im Eishockeysport der letzten Jahre nennen wollen.
Würdest du dann sagen, dass es früher viel mehr Verletzungen gab als heutzutage?
Es gibt ja gewisse Statistiken, welche Spieler auf welchen Positionen sich häufiger verletzen und was es dann für Verletzungen sind, ob das Kopfverletzungen sind, ob es Oberkörper oder Unterkörper, so unterscheidet man das dann sehr gerne, nennen möchte. Und dann setzen sich natürlich auch unsere Athletiktrainer mit unseren Ernährungsberatern zusammen, die dann wiederum erklären, aufgrund der und der Sachen, die die Jungs nach dem Spiel zu sich nehmen, sinkt die Regenerationszeit oder steigert das die Regenerationsphase und so weiter und so fort. Also es sind ganz, ganz viele Faktoren, die da aufeinander oder Hand in Hand auch laufen. Ne? Wenn man dann die vergangenen Wochen sieht, wo wir drei Spiele in der Woche haben, dann sind so Sachen einfach unglaublich wichtig, dass wir wissen, wir haben einen sehr guten Athletiktrainer da unten, der jetzt ganz genau weiß, was wir als Spieler, was für uns wichtig ist, was man nach dem Spiel noch arbeiten muss oder was man zwischen den Spielen arbeiten muss. Und genauso ist es dann sehr schön zu wissen, dass man einen Mentaltrainer hat, mit dem man mal sich zusammensetzen kann, wenn es vielleicht mal persönlich nicht ganz so gut läuft und auch weiß, dass der Ernährungsberater das Richtige studiert hat, um uns dann oder dem entsprechenden Koch dann die nötigen Rezepte hinlegt, dass wir auch gut versorgt werden.
Ja, den hätte ich, glaube ich, auch gerne, den Ernährungsberater, den Mentalcoach und Ernährungsberater, das wäre gar nicht so schlecht. Aber es gab ja, glaube ich, sogar mal eine Zeit, wo man nicht mal einen Helm im Eishockey getragen hat, beziehungsweise wo die Schoner nicht mal halbwegs so gut waren wie heutzutage. Hast du das miterlebt?
Nee, Gott sei Dank nicht. Also ich durfte von Anfang an den Helm aufsetzen. Es gibt aber einen ganz witzigen Spruch, den habe ich irgendwo mal, ich kann ihn jetzt auch gar nicht, glaube ich, 1:1 wiedergeben, aber der Eishockeysport, speziell der Männer, da haben die Jungs ganz früher erst einen Unterleibsschutz getragen, bevor sie sich dafür entschieden haben, einen Helm aufzusetzen. Also somit wusste man von Anfang an, was ganz, ganz wichtig ist zu schützen, und da kam der Helm halt erst dann ein bisschen später dazu.
Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Thema Ausrüstung. Also Sackschutz gibt es scheinbar schon ziemlich lang, sagst du. Helm, Schlittschuhe, Polsterung, wie hat sich das entwickelt? Fangen wir mal mit den Schlittschuhen an, interessiert mich am meisten. Es ist ja eigentlich eine Kufe an dem Schuh. Wie kann man sowas optimieren?
Ja, das Material ist auch in den letzten Jahren immer besser geworden. Also natürlich absoluter Marktführer ist da der nordamerikanische Markt. Also weil Eishockey ja eine ganz, ganz oder eine wesentlich größere Nummer ist als der Eishockeysport hier bei uns in Deutschland. Also wenn man da die NHL anschaut, auch die Gehälter, die da verdient werden, ist es natürlich ja absolut logisch auch, dass mindestens genauso viel Geld in die Studien beziehungsweise in die Weiterentwicklung des Materials mit einfließen. Also dass da Eishockey-Schlägerfirmen mit Golffirmen zusammenarbeiten, um dann das richtige Material für vielleicht einen neuen Schläger zu finden, der noch leichter ist, der noch aber auch stabiler ist und genauso leistungsfähig. Und so ist es auch mit den Schlittschuhen. Also das Material wird von Jahr zu Jahr besser. Das wird unglaublich leicht. Also man spürt kaum noch was oder fühlt kaum noch irgendwelches Gewicht an den Füßen oder Beinen oder ob es jetzt auch der Schulterschutz ist oder die Handschuhe und was auch immer. Und du kommst aber einwandfrei über 52 Spiele mit zwei Paar Schlittschuhen und die täglichen Trainingseinheiten. Also das macht als Spieler schon echt Spaß, wenn du weißt, dass wieder was Neues auf den Markt kommt oder das gewisse Produkt weiterentwickelt wurde. Also da ist es schon tipptopp. Das macht schon echt Spaß, die Sachen dann auszupacken und anzuziehen.
Du hast letztens gesagt, dass DEL-Teams auch mal die Möglichkeit haben, dass sie in der NHL mitgucken können, also vor Ort sein können und sich das anschauen können. Wie viel hat man in der DEL schon übernommen? Also sind die gerade was Videoanalysen, was Ausrüstung angeht, sind wir da eigentlich gleich auf oder haben die da uns immer noch einen Schritt voraus?
Ich glaube generell, dass das Eishockey-Know-how in Nordamerika noch ein Ticken besser ist, einfach von dem ganzen Trainerstab und die Leute, die da auch das Spiel analysieren. Also wenn ich mir so einen Coaching-Staff, also so einen Trainerstab in Nordamerika angucke, da sind ja mal locker 12, 13, 14 Mann involviert, ob es jetzt die Scouts sind oder ob es sogenannten Farm-Teams sind, also die unterklassigen Teams, wie die alle miteinander kommunizieren und auch zusammenarbeiten, Know-how austauschen und einfach auch einzelne Spielszenen noch besser analysieren und die Spieler noch besser machen können. Also ich glaube, dass man aus Nordamerika noch sehr, sehr viel lernen kann. Aber ich denke, dass wir da auf einem richtig guten Weg sind. Vor allem jetzt mal weg von den Spielern oder von den Trainern. Auch die Unparteiischen, die Schiedsrichter lernen auch aus Nordamerika mit. Die erklären sich da auch bereit, dass die Jungs mal rüberkommen, unsere Schiedsrichter schulen. Also das ist schon sehr, sehr schön zu wissen, dass die in Kanada und in den USA nicht sagen, nee, wir kochen hier unsere eigene Suppe, macht ihr mal euren Brei weiter. Mhm. Also das ist schon gut, dass die sich da bereit erklären, dass es auch einen Schiedsrichteraustausch innerhalb Europas gibt, dass du hier mal einen Schweizer auf dem Eis siehst oder einen Schweden, der dann auch mal ein DEL-Spiel leitet und umgekehrt, dass eben unsere deutschen Jungs da auch mal rüberfahren können, dass sie einfach aus so einem sehr, sehr großen Erfahrungsschatz auch dann lernen können. Und ich schließe es gerne wieder mit dem, dass wir dann unterm Strich alle davon profitieren, wir Spieler, wir Vereine, die Fans, da ist das echt eine ganz, ganz tolle Nummer.
Allgemein der Vergleich NHL, DEL. Die Regeln sind ja ein bisschen anders. Ich glaube zu wissen, dass sogar die Eisfläche ein bisschen anders ist in der NHL. Findest du da ein paar Sachen besser in der NHL oder in der DEL? Könnte man noch gewisse Dinge anpassen bei uns?
Ja, es ist einfach dem geschuldet, dass es ein IIHF-Regelbuch gibt und ein NHL-Regelbuch. Also du hast recht, die Eisfläche ist genauso lang, aber die ist schmaler in der NHL. Vorteil davon, du kannst fast von überall aufs Tor schießen, dementsprechend fallen noch mehr Tore. Das ist der kleineren Eisfläche geschuldet und es macht das Spiel ein bisschen attraktiver, weil du noch weniger Zeit und noch weniger Platz hast. Also du siehst viel mehr Zweikämpfe. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man in Europa alles über den Haufen werfen muss und dem großen Vorbild NHL folgen sollte. Also die Eishockey-Weltmeisterschaft wird ja auch auf der europäischen, also / auf der größeren Eisfläche ausgetragen. Ich denke, das ist so, wie es momentan noch ist, eine ganz coole Sache ist. Klar schaut jeder gerne nach Nordamerika, jeder schaut gerne NHL-Spiele an. Der Hype ist riesengroß, wenn ein NHL-Team nach Europa kommt und ein Testspiel hier macht. Das will auch jeder sehen, weil es einfach die ganz großen Superstars sind. Aber wir brauchen uns mit unserem, ich nenne es jetzt mal bewusst Produkt, DEL, was wir hier in Deutschland haben, überhaupt nicht zu verstecken. Wir haben unglaublichen Zuschaueranspruch, wir haben coole Spiele, wir haben unglaublich tolle Stadien und das macht allen noch unglaublich und riesengroßen Spaß.
Du sagst es, wenn NHL-Teams nach Europa kommen, um Spiele zu machen, sind die ja nochmal ganz anders gefordert. Also die Icing-Regel ist ja auch nochmal anders. Ich habe letztens mir ein NHL-Spiel angeguckt, gefühlt waren kaum Spielunterbrechungen da. Also das war ein durchgezogenes Spiel, die Zeit lief runter. Glaubst du, dass sich gerade deswegen, weil bei uns die Eisfläche anders ist, NHL-Teams schwerer tun, um gegen DEL-Teams anzukommen? Oder ist es einfach wahrscheinlich anders? Ich kenne das, kurzes Beispiel vom Basketball. In der NBA hast du einfach viel mehr Schlüsselspieler, einzelne Spieler, die Spiele entscheiden können. Und hier in Europa ist es viel mehr ein Teamspiel. Glaubst du, dass es auch da Veränderungen gibt zu NHL? Wie gesagt, wenn NHL in Europa ist, glaubst du, durch die andere Spielweise tun sie sich hier schwerer?
Das würde ich nicht sagen, würde ich nicht behaupten. Natürlich hast du recht, dass es unglaubliche Schlüsselspieler in jedem NHL-Team gibt, aber ich würde trotzdem behaupten, dass es immer noch ein Mannschaftssport ist, also dass die auch als gutes Team agieren müssen, funktionieren müssen, um Erfolg zu haben. Du kannst dich nicht über wir spielen ja 52 Spiele und die spielen ja über 80 Spiele. Du kannst dich ja nicht über 80 Spiele nur auf deinen Superstar oder auf deine zwei Superstars verlassen. Also da müssen die anderen sich schon auch ins Zeug werfen. Natürlich ist es für die Jungs eine Umstellung, wenn die mal hier rüberkommen, auf der größeren Eisfläche zu spielen. Das sagen auch ganz bewusst die Torhüter, dass die Schusswinkel dann teilweise ganz anders sind, dass die das Spiel ganz anders lesen müssen. Und für so einen NHL-Star, wenn der plötzlich auf einer großen europäischen Eisfläche spielt, ist der natürlich auch, der hat einfach mehr Zeit, weil der Gegenspieler nicht so schnell an ihm dran ist. Und das sind auch eben so Sachen, wo die sich dann erstmal umstellen müssen. Und dass das natürlich auch ein Prozess ist, der ein bisschen Zeit dauert oder ein paar Spiele dauert, das ist auch ganz normal.
Was mich noch brennend interessiert zum Thema Eishockey im Wandel der Zeit. Ich habe das Gefühl, dass das Eishockey immer mehr Fans gewinnt, dass das immer mehr angenommen wird. Glaubst du, dass es zurzeit einen Eishockey-Hype gibt? Glaubst du, dass der andauert? Wie siehst du das als Spieler?
Ja, wir freuen uns natürlich unglaublich, wenn die Stadien voll sind und die Nachfrage nach Tickets unglaublich groß ist. Das ist natürlich was ganz, ganz Tolles. Und vor allem, wenn ganz viele junge Spieler mit dem Eishockeyspielen anfangen möchten, das ist unglaublich geil. Und ich muss selber sagen, ich gucke auch sehr, sehr gerne Fußball. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich, glaube ich, auch ins Eisstadion gehen und würde mir dann ein Eishockeyspiel angucken, weil einfach viel mehr passiert. Die Aktionen viel schneller sind, actionreicher sind und von daher ist es, glaube ich, auch was von den Leuten angenommen wird und was sie sich dann gerne mal angucken. Hier im Kurt-Frenzel-Stadion braucht man natürlich auch noch eine richtig warme Jacke. Es gibt ja auch Stadien in der Bundesrepublik hier bei uns, die Multifunktionsarenen sind, wo man auch mit dem T-Shirt gehen kann. Aber aber von daher ist es, glaube ich, eine coole Sache. Es ist knackig kalt. Man kauft sich eine heiße Bratwurst, ein kaltes Bier oder vielleicht einen Glühwein dazu und sieht 3x20 Minuten da unten schnelle, harte Action mit vielen Torszenen und Checks und von daher, glaube ich, ist es auch selbstverständlich, dass die Leute gerne kommen und sich das gerne anschauen.
Zum letzten Thema jetzt, du hast es gerade schon angesprochen, 52 Spiele pro Saison. Bei dir war es jetzt das 900. Ich darf dir erstmal gratulieren. Wahnsinnsleistung, Respekt. Wie geht's dir dabei? Fühlt man sich alt, wenn man diese Zahl hört? Nein, das war jetzt ein Witz. Aber man hat schon einiges miterlebt, einiges gesehen. Wie geht's dir mit dieser Zahl 900?
Ja, erstmal vielen Dank. Ja, ganz gut. Also es ist natürlich ein ganz schönes Brett. Also wenn ich ein Auto wäre, dann würde ich eventuell jetzt bald mal das H-Kennzeichen kriegen. Nein, es ist schon, erfüllt mich auch schon ein bisschen mit Stolz. So lange, oder dass ich jetzt in meinem hohen Alter noch mitspielen darf mit den ganzen jungen Wilden da unten. Das erfüllt mich natürlich mit unglaublich viel Stolz und freue mich auf jedes weitere Spiel, was noch dazukommt. Und es ist schon natürlich eine Hausnummer. Natürlich guckt man da immer zweimal hin, ob sie das nicht verdreht haben, die Zahl, aber das ist schon, freut mich schon, muss ich schon zugeben.
Da merkt man erst, wie schnell die Zeit im Leben vorbeigeht, gell? Es sind ganze, wenn ich richtig gerechnet habe, 17 Saisons gewesen, DL-Saisons, die hast du nicht alle durchgespielt oder doch?
Nee, es ist tatsächlich meine 19. Profisaison. Also ich war halt 19. Profisaison. Wahnsinn. Ja, ich war zwischendurch auch mal von längeren Verletzungen gebeutelt. Ja, ist meine 19. Profisaison tatsächlich. 900 Spiele, ja, ist eine ganz schöne hohe Zahl. Vor allem, wenn man bedenkt, dass mittlerweile Spieler in der Liga rumlaufen, die noch nicht mal so viele Lebensjahre auf dem Buckel haben, wie ich in der DEL absolviert habe. Also von daher, tatsächlich 19 Saisons, ja.
Zwei weitere Jahre sind es dann, glaube ich, noch, um die 1000 voll zu machen. Ich wünsche dir, dass du es schaffst. Ich hoffe, dass du noch ganz lang dem Eishockeysport erhalten bleibst. Viel Gesundheit und noch ganz viele tolle Jahre, Christoph. Ich danke dir, dass du dir wieder Zeit genommen hast und alles Gute für die Zukunft.
Danke dir und bis ganz bald wieder.
Habt ihr noch irgendwelche Fragen, Wünsche oder Anregungen zum Thema Podcast oder AEV ganz allgemein? Schickt uns einfach eine E-Mail an aev@fantasy.de und dann machen wir da was draus.
Der Radio Fantasy Panther Podcast mit Marki und Ulle auf Fantasy.de und überall, wo es Podcasts gibt.